herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Kapriolen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Heute darf ich nämlich Nino Haratischvili begrüßen, die Autorin von Romanen und Theaterstücken ist, aber eben auch zurzeit Kuratorin des jetzt im Mai stattfindenden Literaturfestivals Stuttgart, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart, dem dortigen Literaturhaus und dem Team um Stefanie Stegmann und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg stattfindet. Mit ihr quizze ich dieses Mal mit literarischen Zitaten der Gäste des Festivalsprogramms, was den Titel Überleben trägt. Im Programmheft heißt es, Gewalt, Leid und Katastrophen können Welten zerstören, Literatur kann sie erschaffen. Neben dem Schrecken, den sie nie auslässt, erzählt sie auch von Schönheit, von Liebe, Freundschaft und Zuversicht. Darüber gilt es im Podcast zu sprechen und manchmal, trotz der düsteren Zitate, auch zu lachen. Nino Haratischvili, 1983 in Tiflis geboren, ist eine der wichtigen Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur. Sie erhielt für ihr Werk unter anderem den Anna-Segers-Preis und den Bertolt-Brecht-Preis. Ihr internationaler Durchbruch gelang 2014 mit dem Epos »Das achte Leben« für Brilka. Zuletzt publizierte sie den Roman »Das mangelnde Licht«, über den wir auch zu sprechen kommen und der, wie alle ihre Bücher, in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen ist. Worum geht es also dieses Mal? Es geht darum, wie man ein Festival macht in hoffnungsarmen Zeiten, statt in Lähmung zu verfallen. Es geht um die Rolle von Europa in der Welt, sich handelnd zu verteidigen. Es geht um die Frage, ob es so etwas wie ein osteuropäisches Narrativ gibt, um die Freiheit als Verantwortung. Es geht darum, was der Krieg mit Männern und Frauen macht, um sexualisierte Gewalt als Kriegsführung, um die Frage, wann Demokratie angefangen hat, unsexy zu werden, um die endlosen Déjà-vus von historischer Grausamkeit und es geht um die Liebe zur Lyrik und den Roman als ganzes Panoptikum. Für alle, die mich noch nicht gehört haben, mein Name ist Caroline Kallis und ich wünsche nun viel Freude beim Hören und Mitraten. Da geht Kapriolen in eine weitere und wunderbare Runde. Und ich darf sehr herzlich Nino Haratischvili am anderen Ende der Leitung und am anderen Ende des Mikrofons begrüßen. Hallo, liebe Nino.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst und dabei bist hier bei unserem Literaturquiz. Und wir haben uns ja zusammengeschaltet, weil du eine ganz ehrenvolle, aber auch aufregende Aufgabe übernommen hast, wie ich finde, nämlich ein Literaturfestival zu kuratieren für das Literaturhaus Stuttgart. Und das findet jetzt ganz bald statt, nämlich vom 14. bis zum 24. Mai und trägt den Titel Überleben, also ne, Überleben oder Überleben. Und mich würde es jetzt erstmal interessieren, wie geht es dir denn so 10 Tage vor dem Festivalbeginn?
Ja, also erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls und ich finde das sehr aufregend. Das ist tatsächlich eine sehr besondere Rolle, in der ich noch nie so war. Ich war natürlich immer als Gast bei verschiedenen Festivals, aber dass ich selber quasi das Programm zusammenstellen und kuratieren durfte mit einem ganz wunderbaren Team, muss man aber auch noch sagen, das hatte ich noch nie und es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein, als wäre man ein Kind und würde in einen Spielzeugladen gehen und ganz viele Spielzeuge aussuchen dürfen, die man sich vorher schon so gewünscht hat und vom Schaufenster bestaunt hat. Und jetzt, wo es so naht, also wir sind da ja schon seit über, ich weiß gar nicht, wie vielen Monaten dabei. Und jetzt, wo es real wird und wo man weiß, so in knapp 2 Wochen, nicht mal weniger, wird das alles jetzt so real und es kommt zur Fleischwerdung von all unseren Ideen, ist das natürlich irgendwie ganz aufregend und ich hoffe, dass vor allem die Leser und Leserinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen einfach ebenfalls beglückt sind, weil wir sind es bislang und ich hoffe, dass alles gut vonstatten geht.
Und wie stellt man sich das vor? Ich habe gelesen, es sind 52 Autorinnen und Autoren aus ganzen 18 Ländern, die du eingeladen hast und es gibt Lesungen, gemeinsame Lesungen, Einzellesungen, aber auch performative Aspekte. Es gibt auch eine Ausstellung. Also wie tastet man sich da vor in dieser Menge an internationaler Literatur und Literatur überhaupt, die es da gibt?
Ja, also es war ein bisschen, also zu Beginn war es ein sehr intuitiver Prozess. Ich habe natürlich erstmal einfach mir Gedanken über das Motto gemacht, weil das war ein bisschen so der Kurs, der einem dann half, weil so ist man natürlich erstmal ein bisschen verloren an der schieren Menge von ganz wunderbaren Büchern, die man jetzt so weltweit alle womöglich haben könnte. Und dieses Motto hat einfach natürlich sehr viel schon mal so vorgegeben, weil mir kam es sehr wichtig vor, gerade in diesen sehr, ja, sage ich mal, hoffnungsarmen Zeiten, in denen wir gerade leben und gewaltvollen Zeiten, fand ich es gut, dass man einerseits natürlich über all das spricht und auch nichts ausspart, aber gleichzeitig auch einfach sich irgendwie zu einer Hoffnung verpflichtet, wenn man so will. Und dass man auch das Leben ein bisschen wieder feiert und nicht nur in dieser Lähmung und in dieser Starre verfällt, in die man automatisch, finde ich, oder ich auch als Mensch, immer wieder verfalle, wenn ich mir halt Sachen so vor Augen führe. Und das hat das natürlich so ein bisschen geholfen, oder das war ein bisschen so unser, sage ich mal, Plan und unser Kurs. Und dann fing es so an. Also man musste natürlich gucken, wer steht zur Verfügung, wer kann. Es gab auch natürlich Autoren oder Autorinnen, die leider nicht konnten, oder es gab Terminschwierigkeiten, also es gab natürlich auch das. Aber größtenteils war es natürlich herrlich, dass ich erstmal einfach so alles auflisten durfte oder alle, die mich interessierten. Dann musste man auch ein bisschen so gucken, Neuerscheinungen oder beziehungsweise, dass es die Übersetzungen gibt. Mir war es von Anfang an wichtig, dass wir es relativ international ausrichten, weil ich unbedingt diesen sehr eurozentristischen Blick auf das ganze Geschehen vermeiden wollte. Ich wollte jetzt auch nicht so einen unbedingt so einen Osteuropa-Schwerpunkt, was in meinem Fall sehr naheliegend ist. Wir haben zwar jetzt sehr viele Autoren und Autorinnen auch aus Osteuropa, aber ich wollte eben auch das so weit wie möglich öffnen und zum Beispiel eben auch Lateinamerika und einfach ein bisschen eine andere Perspektive auf Dinge bekommen. Dann war es mir eben auch wichtig, dass wir uns nicht so sehr einschränken und nicht nur so klassische Formate haben, wie zum Beispiel einfach ganz klassisch Lesungen und Diskussionen, sondern dass wir eben ein paar performative Elemente haben. Lyrik war mir wichtig, dass wir ein paar Panel-Discussions haben zu bestimmten Themen, die ich im Rahmen von diesem Motto spannend finde. Und man muss auch noch sagen, was das Besondere an diesem Festival in Stuttgart ist, und das kenne ich so von anderen Festivals nicht, und das finde ich tatsächlich was ganz Tolles, dass die Stadt und die Kultur Institutionen oder Einrichtungen der Stadt sich ja ebenfalls bewerben dürfen mit eigenen Ideen. Und da gab es auch sehr viele Bewerbungen und wir mussten da halt ein bisschen auswählen. Aber da sind auch sehr viele wunderbare Formate eben dazu gekommen, die jetzt nicht sozusagen von mir initiiert sind, sondern eben von den Menschen, die in Stuttgart leben und Kultur machen. Und das ist natürlich dann auch nochmal so eine Erweiterung des Programms.
Ja, ich glaube, man kann sich unglaublich darauf freuen und sollte unbedingt einen Blick ins Programm werfen. Und auf ein paar Gäste werfen wir einen besonderen Blick, indem wir sie nämlich mit in unser Quiz hineinnehmen. Das ist eine besondere Kapriolenausgabe ein wenig. Und für die allererste Quizfrage, auf die wir jetzt kommen, liebe Nino, habe ich zwei Autoren zusammengespannt. Du kannst jetzt gleich auswählen, ob das vom polnischen Autor Stepan Twardoch ist, der mit Die Nulllinie, Roman aus dem Krieg, zu Gast sein wird. Man kann ihn kennen. Er hat schon einige Bücher in Übersetzung hier publiziert, zum Beispiel Der Boxer oder Morphin, an die erinnere ich mich noch sehr gut. Oder aber ist das Zitat aus dem Belarussischen, nämlich von Alhold Bararewicz, Europas Hunde, das hat Thomas Weiler übersetzt und zwar doch, das sollte man vielleicht noch sagen, Olaf Kühl. Und Bararewicz hat mit dem Roman Europas Hunde den Preis der Leipziger, den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen, so herum ist das. Und ich lese einfach mal vor, ein etwas längeres Zitat. Ich weiß noch, wie wir Papierfiguren ausgeschnitten, sie angemalt und dann auf dem Fußboden Staaten gespielt haben. Wir haben Kriege geführt, Frieden geschlossen, Handel getrieben, uns neue Ländereien zugelegt. Teppich, Sibirien, Sofa-Gebirgszüge und andere koloniale Besitztümer. Es ging darum, sich eine möglichst große Bevölkerung zu besorgen. Unter unseren Scheren rieselten Soldaten zu Boden, Bauern, Beamte, Priester, See- und Kaufleute. Soldaten machten wir natürlich am liebsten. Wir erfanden Uniformen und Waffen für sie, Orden, Ränge und für die größten Heroen sogar Charaktere. Ich hatte das Spiel erfunden und meine Freunde sofort angesteckt. Stundenlang konnten wir auf dem Boden herumkrabbeln, unsere Armeen und Bevölkerungen verschieben, Städte errichten und uns planlos beschießen und bekriegen. Tam, tam, tadam. Tausende Figuren standen unter unserem Kommando. Wir spielten nach der Schule bei mir zu Hause und die Welt musste wieder abgebaut sein, bevor meine Eltern von der Arbeit kamen. Sonst musste alles hastig unter den Füßen der Erwachsenen zusammengerollt werden und man vergaß in der Eile, welche Grenzen gerade in der Welt gezogen worden waren.
War doch, würde ich sagen.
Das war tatsächlich Bararewitsch. Relativ zu Anfang dieses doch auch sehr umfangreichen Romans, der ja so aus ganz vielen unterschiedlichen Büchern und Szenarien besteht.
Ja. Aber, ach wirklich? Aha.
Genau. Und mich würde interessieren, was würdest du sagen, diese beiden Romane oder diese beiden Autoren auch, wie sind sie dir begegnet, mit welchen Büchern sind sie dir begegnet, warum waren sie dir wichtig fürs Festival?
Also Twardoch war ein sehr ausgeprägter Wunsch. Auch wir hatten ja sehr viele Überlegungen, auch wegen Eröffnung und wer eröffnet das Festival. Mhm. Und das lag vor allem daran, ich schätze ihn einfach als Autor, als Kollegen, das sowieso, mag seine Bücher. Das letzte, was ich gelesen hatte, war eben Demut, weil die Nulllinie erscheint ja gerade oder ist gerade erschienen, ich weiß es nicht. Als wir anfingen, an Programm zu arbeiten, hatte ich eben das Buch noch nicht. Und vor allem aber, weil er seit dem Angriff auf die Ukraine, seit der russischen Invasion, sehr verstärkt auch ein politischer, intellektueller oder sage ich mal Beobachter und auch letztlich beschreibender und ins Gewissen reden da, wenn man so will, in Erscheinung tritt. Und ich erinnere mich noch an einen sehr tollen, wunderbaren Artikel von ihm, noch relativ zu Beginn des Krieges, 22 in der NZZ, wo er letztlich Westeuropa auch ganz klar versuchte, den Standpunkt oder seinen Standpunkt auch natürlich auch als polnischer Autor in Bezug auf Russland zu erklären und auch die Versäumnisse seitens des Westens. Und das fand ich so auf den Punkt gebracht. Und seitdem und jetzt eben mit die Nulllinie, der ist ja mehrfach an die Front gereist, der hat sich mit dem Krieg beschäftigt, auch auf so eine sehr interessante Art und Weise, wie ich finde. Ist da sozusagen auch selber mit, nicht nur als mit der Außenperspektive, sondern direkt auch mittendrin, hat einfach diese Gräueltaten, diesen Schrecken in Worte zu fassen versucht. Und er tritt einfach sehr, sehr aktiv in Erscheinung. Und ich finde einfach durch auch seine Biografie, seinen Standpunkt, seine Perspektive immer sehr interessant und sehr wichtig. Bacharewitsch ist mir tatsächlich über Stefanie so zugeflogen bekommen. Also ich kannte das Buch leider vorher nicht. Ich kannte ihn von dem Namen und durch den Preis und das war dann einfach eine wunderbare Fügung, weil ich das einfach auch sehr besonders und speziell fand, auch mit dieser fast schon erfundenen Sprache und mit dieser Eklektik und mit diesem sehr bunten, sehr schon so, fast schon so Tarantino-artigen ja, den Trip, wie man das so nennen würde, auf den er dann die Leser mitnimmt. Und das kam dann einfach im Zuge von unseren ganzen Überlegungen, weil es eben auch ein Format oder ein Abend zu Osteuropa gibt, wo ich möglichst viele verschiedene osteuropäische Länder gerne hätte, gerne gehabt hätte, und jetzt haben wir es wahrscheinlich, mit Ländern, in denen es gerade überall jetzt nicht so leicht ist, eben zum Beispiel Belarus und Ungarn und Georgien. Unabhängig jetzt von der Literatur interessierte mich auch, also über die wir hauptsächlich natürlich sprechen, und die jeweiligen Bücher interessierte mich natürlich auch, oder interessiert mich bei diesem Format die Frage, ob es überhaupt irgendwie sowas wie einen osteuropäischen Narrativ gibt, ob wir überhaupt, gibt's das, was ist dieser kulturelle Raum? Beim Westeuropa weiß man, das sind halt hauptsächlich immer gewisse Werte und gewisse Standards oder gewisse gesellschaftliche Strukturen. Bei Osteuropa wird es ja schon mal schwieriger. Also es wird ja oftmals alles irgendwie in einen Topf geworfen und alles so ab Polen ostwärts ist ja dann irgendwie so eine große Grauzone mit irgendwie vielen Wodka trinkenden Menschen und viel Schnee, und so ist es ja nicht. Und das fand ich interessant, nochmal diese Fragen einfach da zu stellen, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe und so viele wunderbare Kollegen aus so vielen verschiedenen Ländern da zusammenkommen. Und das so kamen wir zu dieser Entscheidung.
Es gibt, weil du von Tördoch auch erzählt hast, über sein Essay in Bezug auf Europa, es gibt auch von dir einen Essay, der heißt Europa, wach auf. Der ist letztes Jahr im November in der FAZ erschienen. Und so wird auch ein Essayband heißen, der jetzt wiederum im Herbst kommen wird, wo du ja auch Europa, die Leviten liest, wo es heißt, Europa, wo fängst du an und wo endest du? Wo beginnen deine Vorsätze und wie dehnbar sind deine Grenzen? Und später, wie viel Blut muss fließen, bis du deine Arme schützend um einen legst? Deswegen die Frage, wie verzweifelt bist du an Europa? Und da ist natürlich auch die Frage am politischen Europa, am Europa der Literatur, die vielleicht auch sich vielleicht nicht so stark laut macht. Oder.
Eine gute Frage. Also es wechselt sich immer so ab. Ich versuche, wie bereits zuvor in Bezug auf das Festivalmotto erklärt, nicht total mich so lähmen zu lassen, was da naheliegend ist, und mich auch letztlich von meiner Ohnmacht übermannen zu lassen. Ich bin jetzt gerade kürzlich aus Georgien zurückgekehrt, wo es politisch auch sehr, sehr, sehr desaströs zugeht gerade. Und wo die Menschen relativ alleingelassen sind in ihrem Widerstand gegen diese prorussische Regierung. Aber als ich diesen Artikel schrieb, der war irgendwie im Dezember, da war es noch nicht mal so schrecklich. Da waren ja auch noch die Deutschlandwahlen hatten nicht stattgefunden. Und ich habe das Gefühl, wir befinden uns aktuell tatsächlich ein bisschen weltweit in so einem Paradigmenwechsel. Und durch die Entwicklung, die ja Amerika durch Trump auch natürlich genommen hat und nimmt, verkommt die Rolle, die Europa jetzt zufällt, zu immer größeren und wichtigeren Missionen, die Europa tatsächlich zu meistern hat in den nächsten 4 Jahren, weil es quasi zu so einer Art demokratischen Insel oder Hoffnungsträger, ich will damit jetzt nicht alles verschönern und idealisieren, natürlich gibt es auch hierzulande sehr viele Probleme, aber dennoch im Vergleich zu. Und diese Rolle ist überfordert, habe ich das Gefühl, Europa aktuell. Aber ich hoffe, dass die einfach sich wachgerüttelt bekommt, auch angesichts der innereuropäischen Problematik und Bedrohung, siehe auch den ganzen Rechtsruck. Es ist ja nicht nur Russland und Amerika und die ganzen Weltmächte, sondern einfach auch angesichts, was hier stattfindet. Und dass Europa einfach ein bisschen mehr aus dieser Political Correctness, Höflichkeitsfloskel da irgendwie entwächst und handlungsfähiger wird und letztlich auch anfängt, die Rolle, die Europa nicht nur jetzt zugefallen ist, sondern für die Europa im Grunde auch steht. Und das ist in erster Linie natürlich eine Wertegemeinschaft für mich, dass sie dann diese Werte auch anfängt, handeln zu verteidigen. Das hoffe ich sehr, weil wir haben, wenn in den nächsten 4-5 Jahren nicht ein krasser Ruck wieder Richtung Demokratie stattfindet und Demokratie wieder anziehender wird für Menschen und in irgendeiner Form verteidigungswürdiger, dann weiß ich nicht, macht mir die Zukunft schon auch Angst, auch in Bezug auf die nächsten Wahlen in Deutschland. Und so weiter und so fort. Und deswegen, ich hoffe einfach sehr, dass Europa das bewusst wird, auch durch die, spätestens nach der Sicherheitskonferenz in München, und der Haltung Amerikas, die jetzt einfach immer klarer und deutlicher wird. Und das schockt natürlich. Ich glaube, da hat sich Europa auch ein bisschen sehr eingerichtet, irgendwie in diesem komischen, sich zurücklehnende Rolle. Und ich hoffe, das ist jetzt eigentlich allen klar. Und in erster Linie fällt natürlich das auf die Politiker zu, auf das Europäische Parlament und so weiter. Aber auch die Kultur. Ich würde mir wünschen, dass wir alle quasi zusammenhalten und alle, denen das und die Demokratie und Meinungsfreiheit und all das, wofür quasi Europa auch steht, dass wir das auch natürlich in der Zivilgesellschaft immer mehr und verstärkter anfangen zu verteidigen.
Mhm. Mhm. Ja, aber ein Riesenthema, ne? Und ich frage mich ja immer, wo sind die kleinen Schalthebel, die man selber betätigen kann, irgendwie um an dem, was du alles geschildert und ne, nur anskizziert hast, irgendwie selber auch sowas wie handlungsmächtig zu bleiben. Aber ich glaube, das ist das, was sich jeder in dieser gegenwärtigen Zeit fragt. Wir kommen später nochmal darauf zurück, aber ich würde jetzt nochmal ganz kurz einen Bogen schlagen zu deinem eigenen Schreiben, weil ich doch auch immer das Empfinden habe, dass das, was man liest oder das, was man in diesem Fall auswählt für ein Festival, auch immer etwas zu tun hat, was man selber schreibt, womit man sich selber ja dann auch auseinandersetzt. Und deine letzten Romane, Das achte Leben für Brilka, Die Katze und der General und Das mangelnde Licht, alles sehr umfangreiche Romane und alles Romane, die ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, sehr große Panoramen aufmachen. Und gerade Das mangelnde Licht habe ich jetzt am Wochenende den Buchdeckel zugeschlagen und das ist auf irgendeine Art und Weise sehr schmerzhaft, aus diesem Kosmen wieder herauszukommen. Der, vielleicht das nur ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt, der ja so in den Jahren 1987 bis Anfang der 90er spielt, in Georgien spielt und vier junge Frauen in den Blickpunkt nimmt und auch eine Erzählebene aus der heutigen Zeit. Von dort aus starten wir, aber wir kommen immer wieder eben in diese 80er, 90er Jahre zurück. Und wir begleiten vier Freundinnen durch diese Zeit, die eben auch eine Kriegszeit ist, ne? Also auch Georgien ist ein Land, das immer wieder von Krisen und Kriegen durchschüttelt worden ist. Und das eben, so schilderst du es, ja, auch in diesem georgisch-südossetischen Krieg, es entwickeln sich wieder so mafiöse Strukturen. Es sind junge Männer, die in diesen Umbruchszeiten auch Geld machen wollen. Und die Frauen werden irgendwie zu Spielbällen, um das mal fast schon salopp zu sagen. Und in denen auch in den Familien immer wieder auch politisch diskutiert wird und die Risse durchgehen und Gewalt sich breit macht und all das. Und mich wird vielleicht, ich würde jetzt einen Bogen schlagen, auch zu diesem Zitat von Bacharewitsch, wo es um junge Menschen geht, die irgendwie auch mit dem, was Krieg ist, versuchen, sich auseinanderzusetzen. Und so sind es ja auch hier, ne? Vier heranwachsende junge Frauen, die irgendwie so hineingeworfen werden und die sich auch fragen, was macht man damit? Und was macht man mit diesen Männern, die sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch radikalisieren? Und wie handelt man auch moralisch in all dieser Zeit? Und vielleicht nehme ich dieses Zitat aus dem Roman mal mit. Da heißt es, Dina spricht, eine der Freundinnen, ach Keto, unsere Eltern haben aber auch nichts getan, um all das zu verhindern. Sie haben zugesehen, wie sie sich gegenseitig abschlachteten. Sie waren zu schwach, als es darauf ankam. Sie waren schon vorher Marionetten gewesen. Und als es auf einmal hieß, los, macht was aus eurem Leben, waren sie überfordert. Sie hatten überhaupt keinen Plan, kein Ziel. Sie wollten einfach, dass jemand kommt, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und dann kamen sie, die Typen mit den Knarren und die Paters. Und auf einmal waren sie sprachlos, hatten vergessen, dass sie selbst es waren, die sie gerufen hatten. Also, als, wie ist das? Als junger Mensch, ne? Also in diese absolut krasse, gewaltvolle Zeit hineinzuwachsen.
Ja, also gerade dieses Buch ist ein für mich ein sehr persönliches Buch, weil es ist zwar nicht autobiografisch und es ist nach wie vor, also die Figuren, alles ist fiktional, aber die Geschichte, die Realität natürlich nicht. Mhm. Es ist auch die Zeit, in der ich groß geworden bin. Mhm. Ich war natürlich jünger als die Protagonistinnen. Und das hat mich auch zum größten Teil, glaube ich, geschützt, weil ich nicht wirklich realisierte oder nicht das Bewusstsein hatte, um das alles zu erfassen, was da vonstatten ging. Aber diese Zeit war sehr, sehr prägend, nicht nur für mich, für uns als Gesellschaft. Ich glaube, mit den Folgen hadert man bis heute noch und die Auswüchse dieser Zeit sind auch noch heute zu erkennen. Es ist eine sehr grausige Zeit einerseits, weil die Gesellschaft einfach auseinandergefallen ist, kann man wirklich wörtlich so sagen. Zusammenbruch der Sowjetunion, dieses Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit. Aber das ist auch, was du jetzt mit dem Zitat davor gelesen hast, ist ein bisschen auch meine Beobachtung, dass die Leute damit auch überfordert waren, weil auch Freiheit muss man erstmal, das ist eine große Verantwortung und die muss man tragen können. Und damals war zwar diese Idee sehr jung und auf eine Art sehr romantisch, aber man hatte nicht den Umgang damit. 70 Jahre war man Teil der Sowjetunion. Davor, also die gesamte Geschichte Georgiens ist die Geschichte der Besatzung, wenn man so will. Und man ist immer irgendwie ein Spielball zwischen den Großmächten gewesen. Und auf einmal damit umzugehen, das auch wirtschaftlich zu stemmen, dann eben ein Land aufzubauen und natürlich auch Gesetze und Gesetzhörigkeit, das alles musste erst erlernt werden. Und dann natürlich gerade in solchen anarchischen Zeiten blüht ja dann so alles auf, im Schlechten wie im Guten. Also der Mensch zeigt sich halt von sehr extremen Seiten und manche sind es halt eben die zu Waffen greifen und manche sind die dann trotzdem irgendwie Goethe und Hölderlin lehren bei Petroleumlampen und irgendwie Holzofen. Das hatten wir auch. Und gerade für Männer, ja, also es damals entstand halt auch so ein Vakuum an Rollenbildern, weil der Staat war, wenn man so will, der größte Kriminelle. Es gab null Vertrauen darin, also sowohl Polizei als auch irgendwelche staatlichen Strukturen. Und dann wurden halt so komische, nahezu mafiose, so Robin Hood Ideale geschaffen, die tatsächlich eher aus den kriminellen Schichten oder aus kriminellen Hintergründen kamen, wie eine Art Parallelgesellschaft. Und diese jungen Männer, natürlich so an der Schwelle zu Beginn ihres Lebens, fingen an, dann halt eben Gangster zu spielen. Und da ist ja sind fast zwei Generationen, also sehr, sehr viele sind da auch wörtlich, also haben es nicht geschafft und nicht überlebt, viel an Drogen untergegangen, weil auch dieses, also zum einen war es natürlich das Umfeld, aber es war allen voran auch diese Verlorenheit, weil man so an der Schwelle stand. Die alte Welt funktionierte nicht mehr und es gab noch keine neue, wo man halt hätte hinstreben können. Und also es hatte einen sehr hohen Preis, wenn man so will, diese ganze Freiheit. Und die Frauen haben natürlich dann auch anders gelitten, weil sie diejenigen waren, die dann all das stemmen mussten und irgendwie auch zusehen mussten, wie die Familien überleben, weil die Männer waren oftmals eben dann eben im Krieg oder manche waren halt komplett, also es gab auch natürlich die Männer, die halt sagten, ich kann nicht mit so einer Welt Schritt halten und die dann halt wie Vater von Keto völlig weltfremd da irgendwie in ihren Zimmern saßen und über Physik oder Literatur brüteten, also diese sogenannte Intelligenzia. Und dann welche, die halt tatsächlich auch drogenabhängig wurden oder alkoholabhängig. Und die Frauen mussten halt zusehen, dass man irgendwie überlebt, weil die konnten sich das eben nicht leisten, dass man in so eine Starre verfällt. Also es ist eine sehr extreme Zeit und du merkst, da gibt es sehr viel zu erzählen.
Genau. Ja. Wir kommen vielleicht später auch nochmal darauf weiter zurück und nehmen, weil wir eben auch gerade bei diesen Männern und Frauen sind, die zweite Quizfrage vielleicht einfach mal mit hinein. In diesen Themenkomplex. Bist du bereit für die zweite Quizfrage? Mhm. Also, die geht so. Nein, Quatsch, ich sag erstmal, wer zur Auswahl steht, so herum. Jetzt kommen zwei Frauen zur Auswahl. Das eine ist die finnisch-estnische Schriftstellerin Sophie Oksanen, die 2010 mit Fegefeuer einen Roman hatte, der hier auch viel gelesen und besprochen wurde. Sie hat jetzt eine neue Publikation, ein Essay, der heißt Putins Krieg gegen die Frauen. Oder aber ist das von Asalda Dann, einer Essayistin und Sachbuchautorin hier aus Deutschland. Das Buch heißt Traumaland, eine Spurensuche in deutscher Vergangenheit und Gegenwart. So, das sind die beiden, die auch Gast in deinem Festival sind. Und das Zitat geht so. Fast alle Formen der Gewalt entspringen dem, was eine Gesellschaft an System und Öffentlichkeit ist. Sogar die fälschlicherweise als unpolitisch verstandene sexualisierte Gewalt. Die historischen und sozialen Umstände von einzelnen Momenten politischer Gewalt sind spezifisch, aber in den Ursachen findet sich eine brutale Kontinuität. Wenn ich sie also räumlich und nicht zeitlich betrachte, kann ich die Nähe, die zwischen ihnen besteht, noch besser erkennen.
Puh.
Das ist gemein, gell?
Das ist echt gemein, weil es wirklich von beiden könnte,
ja.
Weil es in beide Bücher passt. Und ich habe beide Bücher wirklich präsent, die liegen sogar auf meinem Schreibtisch.
Ja, also ich glaube, es könnte wirklich auch in beiden, es könnte in beiden sein.
Genau. Ich würde jetzt dennoch Oksanen tippen.
Es ist voll fies. Es ist tatsächlich aus Traumaland. Und weißt du, also ich habe es mir so gedacht, was man vielleicht hätte deuten können, aber es war wirklich gemein, dass Asalda Dann ja schreibt sozusagen, was eine Gesellschaft an System und Öffentlichkeit ist. Also ich glaube, sie denkt es so ein bisschen systemischer, kann man das so vielleicht sagen, und Sophie Oksanen vielleicht mehr historisch. Aber es ist wirklich schon sehr, sehr.
Ja, auch bei Oksanen geht es sehr, sehr stark. Also ich werde sogar den Abend mit ihr moderieren, freue mich sehr, sehr drauf. Mhm. Und da geht es auch sehr stark natürlich um sexualisierte Gewalt als Mittel der Demütigung, des Ohnmächtigmachens, also der letztlich auch der Kriegsführung.
Genau.
Und deswegen war das jetzt tatsächlich sehr tricky. Wahrscheinlich muss ich jetzt immer künftig einfach das nehmen, was ich denke, dass es nicht ist.
Super, da bleibt ja noch eins. Ja, also um Sophie Oksanen noch mit hineinzunehmen, auch mit dem Zitat. Bei ihr heißt es zum Beispiel, sexuelle Gewalt traumatisiert und zerstört ganze Gemeinschaften und Familien für Generationen. Sie verändert die Bevölkerungsstruktur des Gebiets. Deshalb ist sie so ein beliebtes Mittel der Eroberung. Und deshalb setzt Russland diese uralte Waffe immer noch ein. Im Fall der Ukraine muss man fragen, ob Russland die Vergewaltigung auch als Instrument des Völkermords einsetzt. Also soweit geht sie auch in ihrer Betrachtung des Ganzen. Und was mir einfach immer unter die Haut fährt, ne, dass letztendlich Frauen und Gewalt an Frauen dazu genutzt wird, Dinge zu rechtfertigen, Dinge Eroberung also mir fehlen die Worte, ne? Die Eroberung zu so etwas wie zu zementieren und den Gegner letztendlich ja auch zu hilf mir, den Gegner zu bloßzustellen. Also ich denke tatsächlich auch schon wieder an das mangelnde Licht, wo auch dieser Begriff der Ehre fällt, ne? Und wenn sozusagen die Ehre der Frau beschmutzt ist oder geschädigt wurde, dann ist auch die Ehre des Mannes sozusagen beschmutzt und geschädigt. Und das ist ja sozusagen nochmal in einem, bei Sophie Oksanen auch nochmal in einem, ländergedachten. Du weißt, was ich meine. Ich verzettel mich hier.
Mhm. Es sind beides wunderbare Bücher, sehr interessante Bücher. Ich kann da tatsächlich beide sehr empfehlen, sowohl Traumaland als auch Putins Krieg gegen die Frauen. Und es zeigt natürlich aus, also es sind sehr unterschiedliche Themen, fokussiert sich auf sehr unterschiedliche Dinge, aber es ist eine sehr spannende Bestandaufnahme. Und natürlich, also jetzt explizit die sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel oder auch diese komische, bis heute für mich sehr vage und doch so omnipräsente ja, dieser Begriff von Ehre, damit bin ich auch groß geworden oder was man auch heute irgendwie in so vielen Gesellschaften auch irgendwie hört und was immer wieder auch letztlich manipulativ eingesetzt wird. Ich finde, das ist ein sehr manipulierbarer Begriff auch, was auch immer das heißt, weil es ist so schwer, wer definiert das? Und wer sagt mir, was es ist? Aber was sie beschreibt, also jetzt Oksanen in Bezug auf diesen Mittel in dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, ist schon haaresträubend. Und es hat mich, obwohl ich vieles natürlich, ich beschäftige mich selbst mit diesen Themen und da hätte ich jetzt gar nicht so groß erstaunt sein müssen, aber es hat mich doch dann teilweise auch sehr erschüttert.
Mhm. Das heißt, in Ihrem Buch führt sie auch tatsächlich viele Beispiele und Details an.
Ja, absolut. Sie hat sehr, genau, es ist eine sehr, also ich finde, ein sehr fundiertes Buch irgendwie und sehr, es erschreckt einen auch deswegen vielleicht, weil es so nah ist, weil es die Wirklichkeit ist. Das ist nicht irgendwie eine historische Recherche und wie man das halt so bei Sachbüchern hat nicht mit irgendwie so einer verstaubten Vergangenheit zu tun, wo man halt selber die Schlüsse ziehen muss und irgendwie die Parallelen zur Gegenwart herstellt, sondern das findet gerade jetzt statt, hier ums Eck mit unter uns und sie zeigt eben genau diese Barbarei und diese Telefonaufzeichnung zum Beispiel, wo sie halt von den Soldaten spricht, die ihre Ehefrauen anrufen und im Grunde dann letztlich mit den Vergewaltigungen oder so prahlen und wo die Ehefrauen, da gibt's, ich erinnere mich an diesen eine Passage, wo sie halt von so einem Telefonat spricht, wo die Ehefrau letztlich den bittet, quasi wie die Unterwäsche der anderen Frauen mitzubringen, als Trophäen, wo ich denke, also in welchen, also in was für einem Zustand ist dann die Gesellschaft, in der sowas möglich ist? Also was für ein Degenerationsgrad ist das? Und welch eine Entmenschlichung und was muss all dem vorangegangen sein? Und das wiederum ist mir schon halbwegs klar, was. Aber es ist ein wichtiges Buch. Es sind beides sehr wichtige Bücher. Ich bin jetzt einfach nur aufgrund von der sexualisierten Gewalt und eben der vor allem dieser Methode im Krieg, wenn man so will, auf Oksanen eben abgeschweift. Total.
Und vielleicht kann man das sagen, bei Azal Dardan ist das ja nur ein Seitenaspekt. Ne? Bei ihr geht es doch auch um etwas anderes. Ne? Also der Untertitel heißt ja eine Spurensuche in deutscher Vergangenheit und Gegenwart, wo sich eben auch Dinge aus der Vergangenheit doch immer auch noch schmerzlich so ein grausames Echo auch heute wiederfindet, ne, wenn es um Rassismus und Gewalt geht.
Absolut, ja. Also sie fokussiert sich ja allen voran auf die deutsche Vergangenheit und dementsprechend auch dann auf die Gegenwart und eben ganz stark auch auf diese Rassismusfrage, die auch letztlich, ich finde das halt auch deswegen so aktuell, weil ich selber als Migrantin natürlich mich auch sehr viel gerade mit der Gegenwart hier in Deutschland beschäftige und mit dem Rechtsruck auch und mich frage, wie das alles eben so möglich ist, was vor 10, 15 Jahren undenkbar erschien. Und was das dann halt zur Folge hat, also was es dann für mich und viele meinesgleichen bedeutet und wie geht man damit um und wie schaffe ich das, dass ich halt nicht komplett in so einer Rage oder Wut oder Verzweiflung abdrifte, sondern das einfach mitbedenke, okay, es ist ein Teil dieser Gesellschaft, in der ich auch ein Teil bin und ob es mir gefällt oder nicht, ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen und gucken, gibt es überhaupt irgendeine Form von Dialogmöglichkeit oder wo kann man da irgendwie eine Form von Brücke schlagen, so unmöglich das auch erscheint, weil der andere Aspekt ist, über den ich eben auch viel nachdenke, ist, dass das alles auch mit einer Form von Scheitern von uns Liberalen zu tun hat, muss man halt auch sagen. Also diese Wahlergebnisse sind ja nicht nur die Folge von, sage ich mal, populär werden von rechten Gedankengütern, sondern es ist auch ein Zeugnis von Scheitern der Linken. Damit beschäftige ich mich eben auch sehr viel, auch mit der Form von, wo ist Demokratie, ab wann hat angefangen Demokratie, wenn man es jetzt ganz so popkulturell sagen darf, unsexy zu werden.
Genau, ne? Also das ist auch was, was mich sehr umtreibt, ne? Was und auch etwas so wie ist, was ist etwas so wie politische Mitte, ne? Also wo finden sich dann irgendwie auch und warum rückt die immer mehr nach rechts? Also wo ist Mitte überhaupt noch, ne? Und taugt so etwas wie rechts-links dann auf einmal überhaupt noch?
Ja, wir sind halt irgendwie in so einer komischen, also darüber denke ich wiederum sehr viel nach und würde gern darüber auch mehr schreiben. Und mehr wissen und mehr verstehen. Die Tatsache, also mir scheint es auch, dass die Welt immer mehr zu so einer Art Entweder-Oder wird. Und Demokratie ist kein Entweder-Oder, es ist ein Und. Und man wird halt, also es gibt immer mehr so Bubbles. Und ich glaube, diese Bubbles, wie wir die letzten 10, 15 Jahre auch hier existiert haben, die kriegen halt diese andere Bubbles gar nicht mehr mit.
Ja.
Wir sind halt nur unter uns, den Gleichgesinnten und beweihräuchern uns auch ein bisschen in unseren Wahrheiten.
Mhm.
Und auf der anderen Seite gibt's halt wiederum Bubbles, von denen wir halt gar nichts mehr mitkriegen, die von uns. Und so entsteht halt irgendwie diese Illusion, deswegen war das so schockierend jetzt vielleicht, die Entwicklung der letzten Jahre, dass alles halt gut sei oder dass alles irgendwie so sei, wie man selber denkt, dass es sei.
Ja.
Und es entspricht einfach nicht der Wahrheit, weil dadurch einfach, ich weiß nicht, 30-40% der Gesellschaft mehr oder weniger ausgeschlossen ist. Und ob es mir gefällt oder nicht, auch sie sind ja ein Teil. Also die Menschen, die AfD wählen, sind auch ein Teil von Deutschland. Und damit muss man sich halt befassen. Und ich glaube, das war einfach immer, entweder man hat das immer nicht so ganz ernst genommen, hat das ein bisschen belächelt, hat das einfach nicht als irgendwie ernsthafte Gefahr eingestuft. Und jetzt hat man halt das Ergebnis. Und ich glaube, man muss sich halt auch mit den eigenen Scheitern, mit den eigenen Fehlern und Verfehlungen befassen. Das ist, wo ich gerade bin.
Ja, ja. Ich würde eine Frage noch anschließen, obwohl wir an dieser Stelle, glaube ich, viel weiter sprechen könnten. Ich würde eine Frage noch anschließen, die sozusagen wiederum dein eigenes Schreiben betrifft, dein eigenes literarisches Schreiben und diese Schnittstelle vielleicht von Oksanen und Dardan, wenn wir im mangelnden Licht oder in all deinen Romanen, fangen wir mal so rum an, weil in all deinen Romanen, finde ich ja, holst du sehr weit aus, um sozusagen auch die Person, um die es geht, mit unglaublich viel Geschichte auszustatten und eben auch vielleicht auch die Dinge, warum sind sie so, wie sie sind, warum sind die Menschen so, wie sie sind, aufzufächern in ganz viele unterschiedliche Fäden. Und gerade in das mangelnde Licht finde ich die beiden Barbudas, die beiden Großmutterfiguren da so unglaublich eindrücklich. Ne? Es gibt Barbuda 1 und es gibt Barbuda 2, die ja als unglaublich prägende und Figuren sind, die auch beide literarisch sehr bewandert sind, die eine mehr in der deutschsprachigen, die anderen mehr in der französischsprachigen Literatur. Und die auch so das geballte 20. Jahrhundert eigentlich auf ihren Schultern tragen. Und auch immer die beiden sind, die sich bis aufs Blut, naja, nicht fast bekriegen, aber diskutierend bekämpfen innerhalb der eigenen vier Wände, bis hin auch zu diesem politischen, dass ja auch beide ganz, ganz unterschiedliche Figuren sind und ne, die eine geht dann auf Demonstrationen, die nächste nicht. Also es ist an diesen beiden reibt sich unglaublich viel. Und das da in den beiden finde ich all das vereint, wenn wir darüber sprechen, wie erfahren Frauen Gewalt, aber auch wie viel Vergangenheit lastet auf uns allen als einzelne Personen.
Ja, ich hatte auch Spaß mit den Damen. Und sie repräsentieren für mich tatsächlich auch irgendwie so eine bestimmte Art von Menschen, die leider so von meinem Gefühl her ein bisschen am Aussterben ist.
Mhm.
Das ist diese klassische in Osteuropa gängige, dieser gängige Begriff von Intelligenzia, die einerseits so ein bisschen weltfremd erscheinen und halt wirklich wie in so einer eigenen Welt leben und einfach immer trotz allen Schrecken die Schönheit, in dem Fall jetzt der Literatur, sozusagen preisen und das auch letztlich aufrechterhalten. Gleichzeitig sind das eben aber auch sehr starke, sehr unabhängige Frauen, auch Frauen, also ein Frauentypus, den es so im Sozialismus tatsächlich auch gab. Auch in meinem Fall, meine beiden Großmütter, väterlicher wie mütterlicherseits, haben gearbeitet und waren im Grunde da in der Hinsicht sehr emanzipiert. Und da nochmal ganz speziell, auch das ist etwas, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern was ich auch sehr oft erlebt habe. Und leider wiederholt sich diese Zeit jetzt aktuell in Georgien gerade auch. Gerade in den 90ern und vor allem mit dem ersten Präsidenten, Zviad Gamsachurdia, der ja dann fliehen musste. Und aufgrund eines Militärputsches, woraufhin dann eben Shevardnadze zurückkam nach Georgien und die Führung übernahm, gab es irrsinnige Spaltung in der Gesellschaft, also was diese politische Gesinnung betrifft. Mhm. Die eine war eben für ein bisschen dieses Gemäßigte und Shevardnadze stand ja einfach für eine relativ solide Diplomatie, aber natürlich mit dem sowjetischen Background, also ganz klar, es war ein sowjetischer Politiker. Mhm. Mhm. Und während Gamsachurdia halt für sehr nationalistische, sehr also ein bisschen radikalere Ideen stand für dieses unabhängige und ein bisschen romantisierte, letztlich die romantisierte Vision eines Georgiens. Ein Dissident, ein berühmter Schriftstellersohn und so ein sehr charismatischer Politiker. Und da hat sich das Land so immens gespalten, dass teilweise Familienmitglieder miteinander nicht ins Gespräch gekommen sind. Mhm. Und das hat die Zeit auch sehr geprägt. Und als ich jetzt gerade in Georgien war, begegnet mir halt das gerade wieder. Mhm. In Hinblick auf die aktuelle, gegenwärtige politische Situation, weil es auch gerade sich so ein bisschen wiederholt, dass den meisten es klar ist, dass diese prorussische Regierung wohin die einen führt, nämlich in die Vergangenheit. Mhm. Und dann gibt's aber auch die Fraktion, die halt sagt, ja, aber so ist das halt sicherer, weil so haben wir dann den Frieden. Und diese Kluft wird immer größer. Also es gibt da auch wirklich Menschen, also teilweise Familien, Schwestern, die nicht miteinander sprechen. Ja. Ich kenne welche. Und das ist auch wirklich sehr erschreckend. Und das tut mir auch ein bisschen leid, dass in Georgien die Politik es in diesen letzten 36 Jahren überhaupt nicht geschafft hat, in irgendeiner Form, Entschuldigung, gemäßigt dazu werden, weil ich sage immer, die Politik ist nie, wir haben nie diesen Luxus gehabt, dass die Politik einfach Tagesschau, Nachrichten, News sind, sondern die Politik sitzt mit dir am Frühstückstisch, schläft mit dir im Bett, fährt mit dir in den Urlaub. Das ist einfach die Realität. Und ich fühlte mich gerade echt ein bisschen wie ein Déjà-vu, wie bei diesen Babudas, weil das gab es in den 90ern, das kehrt jetzt halt eben leider wieder zurück. Quiz.
Wir nehmen diesen Gedanken von den Babudas mit in die dritte und letzte Quizfrage.
Oha, ich hoffe, diesmal scheitere ich nicht.
Es ist tatsächlich nämlich so, weil Babuda Oliko liebt das Gedicht beispielsweise von Victor Hugo, Morgen in der Dämmerung. Und deswegen ist das letzte Zitat auch ein lyrisches Gedicht, weil nämlich ja auch im Festival zwei Lyrikabende zugegen sind. Und jetzt pass mal auf, ich muss kuscheln. Kann das jetzt sein, ist das ein Zitat aus Mariana Kijanowskas Gedichtzyklus Babinja Stimmen? Sie wird auf jeden Fall zu Gast sein in einem der Lyrikabende. Oder aber, jetzt habe ich noch jemand anderen mit hineingenommen, Anna Akhmatova, die russische Lyrikerin, die ja 1889 bis 1966 gelebt hat, die auch in deinem Roman Das achte Leben mal vorkommt, der so ein bisschen mit Zitaten gespickt ist. Alleine aus diesen vielen Zitaten hätte man wunderbare Quizfragen machen können, aber ich dachte, ich nehme zumindest mal Anna Akhmatova mit hinüber aus ihrem Poem Ohne Held, heißt dieser, auch ein Langgedicht. Und was kann man sagen, Anna Akhmatova, das wurde übersetzt von, also dieser Band, den ich hier zumindest vorliegen habe, wurde übersetzt von Heinz Tschetschowski, Uwe Gröning, Sarah Kirsch und Rainer Kirsch. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, wer der Poem ohne Held übersetzt hat. Das steht nämlich da nicht dabei. Und Mariana Kijanowska hat Claudia Date übersetzt. Mhm. Das soll noch gesagt sein. Also das Zitat geht so. Und ich schluchzte unmenschlich und biss mir auf die Zunge. Und jetzt sage ich, die Anwesenheit ist immer doppelt. Und durchbohrte Kettenglieder sind wir, durchbohrt von der Kugel oder aufgereihtes Glied. Und keiner ist für sich. Und die Sonne steht so hoch, als wäre sie aufgestiegen, um die Stadt von oben zu sehen. Und wie wir darin sterben. Und wie wir zum Fluss gehen, zu schauen, weil wir getötet werden. Fieselig. Heute war ich ja scheinbar wirklich richtig fieselig.
Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Ja, genau.
Überleg, habe ich einen Tipp?
Ja, also, Poem ohne Held, das kenne ich. Kenne ich allerdings auf Russisch.
Ja, das ist auch noch das Gemeine.
Denn Babin Yar, das ist ja auch eine sehr dichte, intensive, sehr düstere Auseinandersetzung mit diesem sehr schrecklichen Kapitel in der ukrainischen Geschichte, die so aktuell erscheint auf einmal. Ja. Okay, also ich habe ja gesagt, ich nehme jetzt einfach immer das Gegenteil von dem, was ich denke.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, nicht Akhmatova. Du hast es jetzt so oft erwähnt, dass es jetzt dann wie so eine Falle sein würde.
Sehr gut, sehr richtig. Gut. Ja. Es ist tatsächlich von Mariana Kijanowska und aus diesem Band Babin Yar Stimmen, die eben auch kommt. Da dachte ich, dass diesen Raum müssen wir ihr doch hier auch geben.
Absolut, ja.
Und ja, wie du schon geschildert hast, ein unglaublich eindrücklicher Band eben, weil es um diese massenhafte Tötung geht, Babin Yar als Ort in der Ukraine, wo viele jüdische Menschen auch umgekommen sind, ermordet wurden, und diesen Menschen versucht sie eben eine Stimme zu geben. Hm?
Absolut, ja, und ich finde halt, wie gesagt, auch da, wenn man das so liest, erschreckt einen die Aktualität, dass diese Gewalt, diese omnipräsente Gewalt auch heute ja vonstatten geht. Und das, finde ich, ist einfach immer so erschreckend an manchen Büchern oder auch an manchen. Ich lese gerade zum Beispiel Solzhenitsyn und so vieles scheint ja irgendwie, müsste irgendwie vergessen, vergangen, antiquiert irgendwie wirken. Ja. Und ich bin bei jeder zweiten Seite wieder so total wie unter so einem Stromschlag, weil ich das Gefühl habe, es ist wie so ein endloses Déjà-vu. Und das ist sehr lähmend, finde ich, dieser Gedanke. Und so ist das auch mit Babin Yar, wenn man das liest und man weiß, ja, okay, es geht um eine bestimmte historische Zeit und dann doch auch gar nicht, weil man liest, auch heute hören ja diese Schreckensnachrichten nicht auf. Und gerade jetzt neulich ist mir wirklich auch die Sprache, weiß ich nicht, weggeblieben. Ich weiß gar nicht, was für einen Ausdruck ich da verwenden soll, über die Nachricht von dem Fund der entstellten Leiche der ukrainischen Journalistin aus der russischen Gefangenschaft. Also da denkt man doch, ja, okay, was lernen wir überhaupt dazu?
Ja, oder und was auch ist der Mensch? Also im Sinne von, was ist sowas wie Menschlichkeit noch wert? Also da will man gar nicht mehr solche Begriffe wie Moral oder so irgendetwas anführen, sondern tatsächlich so etwas wie Menschlichkeit. Und wo endet die und warum endet sie an so rasch scheinbar an bestimmten Punkten?
Absolut, ja.
Ich wäre auch neugierig, die Lyrik, die Gedichte. Du hast zwei Lyrikabende im Festival. Die Lyrik, habe ich schon erzählt, spielt auch in deinen Büchern immer wieder am Rande eine Rolle. Wieso ist sie dir wichtig?
Ich liebe Lyrik. Tatsächlich, ich hatte eine sehr literaturliebhabende Großmutter, die keine Literaturwissenschaftlerin war. Sie war eine Mathematikerin, Ingenieurin, aber sie liebte Bücher. Und unter anderem liebte sie, und sie war sehr russischsprachig geprägt, weil die Generation 30er war. Und damals musstest du, wenn du eine akademische Laufbahn haben wolltest, war Russisch quasi so eine Art Lingua Franca. So. Und dadurch hatten wir sehr, sehr viele Bücher auf Russisch, vor allem zu Hause. Und eben auch russische Lyrik, die sie sehr liebte. Und Lyrik war in der Sowjetunion, muss man auch sagen, fast zu so einer Art revolutionären Kulturgut, zumindest manche, weil in erster Linie waren viele Lyriker Dissidenten natürlich. Und zum anderen, durch die Lyrik hatten sie die Möglichkeit, anders als in Prosa, natürlich sehr regimekritisch zu sein. Und es gibt von, weiß ich nicht, Wissotski bis Achmadulina, die füllten ganze Stadien. Also es waren wirkliche Popstars. Und und sie liebte eben auch sehr die Poesie dieser silbernen Ära. Und ich glaube, sie hat mich ein bisschen so damit angesteckt. Also das so fing das, glaube ich, an. Ich habe zwar, als sie mir das noch so vorgelesen hat, als Kind habe ich das alles noch nicht so ganz gerafft. Und später bin ich selber dann nochmal quasi auf Umwegen dahin und habe angefangen, das wieder zu entdecken. Man muss auch sagen, dass auch Georgisch als Sprache eine sehr lyrische Sprache ist. Wir haben auch ganz, ganz wunderbare Poesie. Mhm. Und ich finde, das ist quasi ein bisschen die Königsdisziplin der Literatur. Allerdings habe ich noch nie in meinem Leben auch nur ein Gedicht geschrieben. Also ich hatte
Wer weiß.
Nein. Ich habe da einfach viel zu großen irgendwie Respekt, weil ich finde, es gibt auch nichts Schrecklicheres als ein schlechtes Gedicht. Ich finde, so eine schlechte Erzählung kann man irgendwie verkraften, aber ein schlechtes Gedicht vermiest mir echt die Laune. Und irgendwie genieße ich das sehr. Ich mag halt diese unendlichen Möglichkeiten der Sprache, die sich in der Lyrik einfach nochmal anders spiegelt. Und mich inspiriert das auch immer wieder. Also ich habe zum Beispiel oft auch selber diese Ambition oder den Wunsch, in meiner prosaischen Sprache so ein bisschen diese Grenzen zu überwinden und auch zu gucken, was ist noch so möglich und wie viel kann man damit spielen, also weil die Sprache einfach etwas sehr Organisches ist. Und ich finde, von allen literarischen Gattungen ist die Poesie halt der Musik am nächsten. Und das ist halt eine sehr, wirklich irgendwie ein unendliches Feld, weil du einfach durch bestimmte Sprachmelodien, Rhythmen, Zusammensetzungen an Wörtern halt nochmal ganz andere Welten erschaffen kannst. Und das kann auch teilweise in 3-4 Zeilen sein, wofür du in einem Roman vielleicht irgendwie hunderte von Seiten brauchst. Und das ist schon toll. Also du merkst, ich brenne ja, für. Ja. Und mir war es eben wichtig, dass wir halt auch nochmal so die Poesie, also zum Beispiel ich lese auch sehr viel auf dieser Lyrik-Seite. Und da gibt es auch immer wieder so, ist der international. Und es ist großartig, dass es die Seite gibt und es diese
Lyrik-Line meinst du wahrscheinlich.
Lyrik-Line, genau. Ja. Und da hatte ich dann irgendwann so für mich die Gegenwarts arabischsprachige Gegenwartspoesie entdeckt. Und das ist toll. Die haben ja auch nochmal eine ganz andere Tradition und das hat mich irgendwie so umgetrieben. Und ich kannte auch nochmal Lina Atfa durch das Weiterschreiben-Projekt, wo wir beide gemeinsam als Tandempartner drin sind. Sie kommt aus Syrien, ist eine ganz, ganz wunderbare junge Kollegin und auch einfach so eine Wucht irgendwie. Und die ist halt auch wie so eine Performerin. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, ach, wenn ich das jetzt schon so darf und die Möglichkeit habe, lass uns doch irgendwie so eine Lyriknacht für eine arabischsprachige Poesie machen, weil ich finde, wann komme ich schon damit so in Berührung? Wann hat man schon so die Chance? Und das ist toll tatsächlich, dass wir diese Lyrik-Nächte so zustande gebracht haben.
Ja, total. Und ich finde ja auch immer, ne, was Sprache irgendwie dann auch Verbindendes hat oder und dann auch in der Übersetzung vielleicht Verbindendes hat, wird ja dadurch deutlich und was Sprache alles vermag, ja. Ich fand dann, ich habe in einem anderen Essay von dir auch nochmal was gelesen, da beziehst du dich auf Tanja Maljarczuk, die mal bei der Bachmann Eröffnung gesprochen hat, eben auch in dieser Herausforderung im Moment mit der russischen Sprache, ne, wie man sich dann vielleicht schwer tut und dann auf der anderen Seite aber auch eben wieder wie Mariana Kijanowska, die es eben auch versucht, Sprache zu finden für etwas, das so etwas wie unsagbar, ne, also scheint, ja, all das im Gedicht auszuprobieren, das finde ich schon irgendwie großartig, dass ihr das macht.
Ja.
Und aber jetzt als allerletzte Frage vielleicht, obwohl ich natürlich hier noch 1000 mehr hätte. Ah, 2 Fragen noch. Okay. Ich finde ja total bewundernswert wiederum, während du sagst, ne, du bewunderst irgendwie das kleine Gedicht, bewundere ich wiederum auch die Fülle deiner Romane, ne? Also 800, 900, 1000 Seiten. Und ich wäre wirklich neugierig, wie das entsteht. Also weißt du, wie wo sind so Keimzellen, wo du losschreibst? Wie entwickelt sich das? Weil das Tolle finde ich ja, ne? Man kann irgendwie so Geschichte oder Krieg oder so irgendwelche so Etiketten draufkleben und das vermagst du ja aufzusprengen, indem du Menschen zeigst und Menschen eben in so einer Vielfalt, Widersprüchlichkeit, Tiefe, dass ich wirklich neugierig werde, wie du schreibst.
Ja, es hat sich irgendwie so ergeben. Ich hatte jetzt nie so einen Plan. Ich wollte jetzt nicht die Frau mit den dicken Büchern werden. für mich ist das immer sehr abhängig davon, was ich so erzählen möchte und da drin erstmal frei zu sein. Und der Inhalt gibt dann oft die Form vor. Ich schreibe ja auch Stücke und die sind dann halt 60 Seiten lang. Also das gibt's auch. Ich habe auch meine ersten 2 Romane sind, sage ich jetzt mal, auch nicht besonders dick. Und bei den letzten 3 hat sich das irgendwie so ergeben durch die Geschichte, die ich erzählen wollte. Und da habe ich mich halt eben irgendwie nicht eingeschränkt. Und darüber denke ich oft nicht nach. Klar, im Falle von das 8. Leben war das halt ein bisschen extrem. Und da gab es auch große Bedenken. Auch im Verlag herrschte erstmal irgendwie ein großer Schock, als ich das Manuskript abgab. So, wer wird das lesen und so weiter. Aber ich selber als Leserin, wenn das Buch toll ist, denke ich irgendwie nicht über die Seitenzahlen nach. Vielleicht ist das ein bisschen naiv, aber klar, in Deutschland ist es so ein bisschen rar, aber gerade so im anglosächsischen Raum sind solche Wälzer ja auch irgendwie jetzt nicht so selten oder auch bei den Russen. Und vielleicht habe ich da einfach irgendwie so naiv da mir erstmal keine Gedanken gemacht. Und wie das so entsteht, also das hat auch Vorteile. Man muss auch sagen, wenn man halt so jahrelang mit so einem Buch zugange ist und wo man sich halt so viel Zeit nimmt und so viel also letztlich auch so eine Art Panoptikum und so die ganze Farbpalette sich zur Verfügung stellt und sich eben nicht reduzieren muss und nicht das verknappen muss, was man manchmal eben dann muss oder möchte, dann hat es auch einfach die Vorteile, dass man den Dingen so ein bisschen folgt. Also ganz oft werde ich halt gefragt, ob ich halt sehr, sehr viel so Pickzettel oder irgendwelche Notizhefte und ob ich irgendwelche Billboards habe mit irgendwelchen Pfeilen und so Aufzeichnungen, habe ich alles nicht, weil ich eben durch diese Zeitaufwand, den man da halt investiert und so viele Jahre dann mit diesen Figuren verbringt und man einfach die Möglichkeit hat, wie zum Beispiel beim 8. Leben gibt es eine Figur von Stasia, die wird halt von Geburt bis 99 beschrieben. Da hast du als Autor oder Autorin natürlich eine ganz andere Fülle an Möglichkeiten, als wenn du halt dich auf eine ganz bestimmte, also ich arbeite aktuell an einem Roman, wo das halt zwar irgendwie auch retrospektivisch da irgendwie so ein Erinnerungslabyrinth gibt, aber was eigentlich sich an einem Tag abspielt. Da habe ich natürlich nur die Möglichkeit, diese Figur in dem Alter zu zeigen, in dem sie da auch aktuell ist. Natürlich springe ich hin und her, aber trotzdem bin ich einfach eingeschränkter. Und im Falle von eben halt von das 8. Leben, wo ich halt wirklich über das ganze Leben die Figuren begleite, habe ich einfach eine andere Form von Freiheiten und kann dann einfach die Figur sehr, sehr intensiv und sehr detailreich eben entwickeln. Und das bietet halt eben auch irgendwie sehr viele Möglichkeiten und macht auch Spaß. Also es ist natürlich kein Selbstzweck, muss nicht immer sein. Es kommt ja immer darauf an, was möchte ich erzählen. Aber da schränke ich mich halt einfach irgendwie nicht ein und vertraue darauf, dass es dann halt trägt. Also wenn die Geschichte dann gut ist und wenn man halt die Figuren dann relativ lebensnah hinkriegt, dann glaube ich schon, dass die Menschen auch dranbleiben können, auch in unseren kurzlebigen Zeiten, weil immer diese Prognose, kein Mensch wird lesen, seit wir jetzt Internet haben, hat sich ja zum Glück nicht bewahrheitet. Natürlich konkurriert mit dem Lesen oder mit der Bücherwelt immer mehr der technische Fortschritt, aber die Menschen, die halt Bücher liebten, lieben es auch heute noch. Und ich bin da einfach ein bisschen vielleicht irgendwie so unverbesserlich optimistisch und möchte mir das irgendwie auch nicht so nehmen lassen. Natürlich muss man irgendwie gucken, gerade jetzt so bei den Jugendlichen, dass man das halt weiterhin anziehend gestaltet. Mhm, oh, aber ich glaube schon, dass Leute, die halt zu Büchern finden wollen, das dann auch irgendwie schaffen. Vielleicht nicht immer sofort und vielleicht auf Umwegen, aber das passiert irgendwie schon. Und ich finde auch immer das Tolle an Büchern, dass es halt, je nachdem, wo man sich gerade so im Leben befindet, dass einem auch dann die Bücher finden. Mhm. Also, dass je nachdem, was mich gerade beschäftigt, wo ich in meinem Leben stehe, dass du halt für alles, für jede Lebensphase, für jede Lebenssituation im Grunde halt auch diese richtigen Bücher hast. Die musst du halt nur finden.
Das ist das Tolle. Und ich finde ja, du bist eine Meisterin des Cliffhangers. Also, ne, wie sozusagen Spannung erzeugen, dass man eben nochmal 50 Seiten, nochmal 100 Seiten. Also, das ist wirklich, das ist großartig. Und jetzt, um sozusagen noch einen Cliffhanger in die Wirklichkeit zu schieben, worauf freust du dich noch vielleicht besonders beim Festival? Gibt es noch etwas, wo du sagst, da sollen noch besonders viele Leute kommen oder das Buch war aus dem und dem Grund nochmal irgendwie besonders wichtig? Gibt es da noch was, was wir mit nach draußen geben können?
Das ist ein bisschen inkorrekt, glaube ich.
Das ist ja gemein.
Ich versuche jetzt mal so...
Jetzt was Diplomatisches.
Nein, es gibt natürlich, also es gibt sehr vieles, was mich selber auch als Leserin sehr interessiert, auch die Begegnung mit den jeweiligen Autorinnen oder Autoren. Aber ich könnte jetzt gar nicht so sagen. Ich bin wirklich auf jede Veranstaltung gespannt. Ich bin auf die Begegnung vor allem gespannt. Es gibt halt irgendwie bestimmte Bücher, die ich im Zuge von der Suche in diesem, also es gab Autoren wie eben Tadoch oder eben Oksan, die kannte ich auch ohnehin. Und dann habe ich aber ganz wunderbare Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel Gabriele Wiener oder eben die Lyriker, wo ich jetzt vielleicht die erstmal so gar nicht gefunden hätte. Oder eben Constance Debré, ich meine, die kannte ich so vom Namen, aber dann habe ich mich angefangen, eben damit zu beschäftigen und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie toll, dass es so eine Mischung ist aus einem, was ich schon kannte und was ich geschätzt habe, auch als Leserin, und dann aber eben sehr vieles Neues entdecken konnte und durfte durch diese Suche, durch diese Ausrichtung. Ich bin auch sehr auf die Gespräche gespannt, ehrlich gesagt. Es war mir sehr wichtig, dass wir halt zwei dieser großen Themen haben. Zum einen den Populismus, weil es halt, finde ich, sehr augenscheinlich aktuell ist. Und zum anderen habe ich halt gedacht, wir können nicht ein Festival machen mit Überleben oder über das Leben sprechen und das Thema der Liebe aussparen, was halt einfach so existenziell ist, gerade auch als Gegengewicht zu all dem Schrecklichen. Und auf diese Veranstaltungen freue ich mich. Wir haben eben auch ein Konzert, wir haben eine Ausstellung. Dann gibt's auch noch sehr, sehr viele. Ich muss natürlich gucken, ich kann nicht an vielen Orten gleichzeitig sein, aber es gibt auch sehr viele Formate eben von den Stadtakteuren vorgeschlagen und initiiert, die ich auch sehr spannend finde, wo ich da auch hingehen würde, von so einer Art kochliterarischer Show bis hin zu so einer Friedhofbegehung. Und ich glaube, da ist für jedermann irgendwie was dabei, je nachdem, worauf man da halt so Lust hat. Und es finden ja auch teilweise an einem Tag mehrere Sachen statt. Und ich glaube wirklich, also dass das Tolle ist, so bei diesem Festival bin ich auch ähnlich vorgegangen, wie ich bei Büchern vorgehe. Ganz oft, bevor ich halt anfange zu schreiben, bevor ich Autorin wurde, war ich Leserin. Und so ist das mit dem Festival auch. Also das ist einfach wirklich, ich habe mir einfach Sachen in erster Linie gesucht, die ich gerne lesen, hören, über die ich gerne reden wollen würde. Neue Impulse, die mich interessieren. Also wirklich ganz, ganz frei. Und so ist das auch mit Büchern, dass ich oft versuche, ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht. Aber ich möchte halt Bücher schreiben, die ich selber auch gerne lesen wollen würde oder die mich interessieren würden. Mhm. Und diese Vorgehensweise habe ich auch versucht, jetzt hier beizubehalten. Deswegen könnte ich gar nicht sagen, dass mich das eine mehr interessiert oder weniger. Ich glaube, bei manchen Veranstaltungen bin ich sozusagen erstmal neugierig, aber da weiß ich so ungefähr, aha. Und bei manchen Veranstaltungen lasse ich mich halt total überraschen, weil ich da gar nicht weiß, was auf mich oder uns zukommt, weil es halt auch einfach nochmal speziellere Formate sind. Aber das ist eigentlich auch das Wunderbare. Deswegen jetzt ganz ehrlich, ohne politische Korrektheit oder irgendwie falsche Zurückhaltung, habe ich gar nicht jetzt so, könnte ich jetzt nicht sagen, so Favoriten. Weil das alles das ist, was mich interessiert hat, was ich gerne hören, lesen, besprechen wollte. Und das ist einfach das Tolle eben an dieser Aufgabe, die ich hatte.
Insofern viel Spaß dir für dieses Festival und auch allen, die jetzt dorthin gehen werden. Also nochmal vom 14. bis zum 24. Mai 2025. Über Leben in Stuttgart. Viel Spaß und liebe Nino, eine von drei Quizfragen richtig geraten, aber scheinbar war ich auch diesmal sehr, sehr gemein. Entschuldigung
dafür. Nein, alles gut. Ich meine, bei der ersten Frage hätte ich es mir eigentlich auch, ich habe mich da so ein bisschen verleiten lassen von diesen ganzen Kriegssache, aber ja. Eigentlich hätte es stilistisch hätte ich die Chance gehabt. Aber die zweite war tatsächlich tricky.
Die war fies, die war gemein. Das gebe ich zu.
aber immerhin eine habe ich
gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Also vielen lieben Dank fürs Mitmachen und viel, viel Spaß beim Festival.
Danke auch, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Kapriolen. Violin.